Hallo, ich bin Erik Guyer, Chefredaktor der NZZ. Und das sind die NZZ-Standpunkte, die ihr vielleicht schon aus dem Fernsehen kennt. Dort debattiere ich jeden Monat mit einem Gast. Die Standpunkte gibt es jetzt auch als Podcast. Und jetzt geht es los. Die Schweiz hat Nein gesagt zur Initiative gegen die 10 Millionen Schweiz. Entschieden ist damit noch nichts, denn bald kommen die neuen EU-Verträge vor das Volk. Ohnehin leiden die Eidgenossen an sich und der Welt. Sie wollen ihre Produkte ins Ausland exportieren, scheuen aber Bündnisse. Sie setzen ganz auf ihre Neutralität, obwohl sich das freie Europa nur noch im Verbund verteidigen lässt. Wie geht es jetzt außenpolitisch weiter? Steht die SVP vor einem Scherbenhaufen und kann sich die Schweiz alleine behaupten gegen aggressive Großmächte? Das ist unser Thema in NZZ-Standpunkte. Herzlich willkommen. Unser Gast ist Thomas Eschi, Fraktionschef der SVP im Nationalrat. Herzlich willkommen, Herr Eschi.
Danke für die Einladung, Herr Guyer.
Die Schweiz hat ihre Initiative abgelehnt. Das ist doch eine Vorentscheidung für die Abstimmung über die EU-Verträge.
Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. 1,5 Millionen Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben der Initiative zugestimmt. Unsere Gegner haben immer gesagt, es gibt ein Problem mit der maßlosen Zuwanderung. Wir müssen etwas tun und diese, vor allem aus der Mitte, und bei der FDP, diese Initiativgegner, die müssen jetzt liefern und müssen sagen, was man denn tun kann gegen diese Auswirkungen, Wohnungsnot, hohe Mietpreise, Stau auf den Straßen, volle öffentliche Verkehrsmittel, Zubetonierung der Landschaft und. Also hier sind jetzt die Gegner am Zug.
Aber in 8 von 9 Abstimmungen, wenn ich da richtig gezählt habe, haben die Schweizer seit der Jahrtausendwende sich immer für die Personenfreizügigkeit und damit auch für die Anbindung an die EU entschieden. Das ist doch ein klares Signal.
Gut, also die neuen Verträge, das ist eine ganz andere Frage. Die sind erst seit ein paar Monaten überhaupt im Parlament. Sie werden aktuell in den ständerätlichen Kommissionen debattiert. Im September kommen sie dann in den Ständerat und ich denke, es wird doch noch zahlreiche Fragen geben bei diesen Abkommenstexten.
Aber es stimmt schon, es, natürlich, bei jeder Abstimmung, wie gesagt, das waren 9, stand natürlich eine andere Frage im Mittelpunkt. Aber im Grunde ging es jedes Mal um die Personenfreizügigkeit, um die Anbindung an die EU. Und jedes Mal fiel das Votum identisch aus, mit einer einzigen Ausnahme.
Also nochmals, was jetzt auf dem Tisch liegt, das ist ein Integrationsabkommen. Abkommen, wie sie die EU zum Beispiel ähnlich mit San Marino oder mit Andorra abgeschlossen hat. Also wir werden, die Schweiz wird zum Rechtsnehmer. Die EU entscheidet, wir müssen übernehmen. Der EU-Gerichtshof wird zu einer höchstrichterlichen Instanz. Die Schweiz kennt kein Verfassungsgericht. Und wenn wir es denn wagen sollten, in einer Volksabstimmung zukünftiges EU-Recht nicht zu übernehmen, dann sagen wir in diesem Abkommenstext bereits heute zu, dass wir uns dann auch bestrafen lassen dürfen. Also ein solcher Vertrag, eine solche Abstimmung gab es nicht mehr seit 1992. Damals war ich 13, das hat mich politisiert als Teenager damals. Und heute sind wir wieder an der gleichen Frage, soll sich die Schweiz noch mehr in die EU integrieren, ja oder nein?
Eine Bestrafung wäre es nicht. Es wäre ein Schiedsgericht zunächst einmal, an dessen Ende sogenannte Ausgleichsmaßnahmen stehen könnten. Also es wäre eigentlich ein besserer Schutz vor Willkür als das, was die EU heute gelegentlich mit der Schweiz macht.
Das sehe ich überhaupt nicht so. Also man kann in sehr vielen Bereichen, in Zukunft können Ausgleichsmaßnahmen, eben Strafmaßnahmen angeordnet werden. Alles, was nicht unter das bilaterale Verhältnis fällt, in dem Bereich ist die EU völlig frei. Also auch dort kann uns die EU natürlich in ganz anderen Bereichen bestrafen, außerhalb des Abkommensbereichs. Und da gibt es auch kein Schiedsgericht. Also der EU stehen alle Möglichkeiten offen und der Schweiz eigentlich fast keine.
Das macht die EU allerdings heute schon. Also das wäre keine Veränderung, denn es gibt ja heute schon Dinge, wo die EU, wie ich auch finde, nicht sehr freundlich auf die Schweiz reagiert. Sicherlich auch im Vorgriff auf die Frage der EU-Verträge, die neuen EU-Verträge. Also das wäre sicherlich keine Veränderung. Aber lassen wir mal die EU ein bisschen beiseite und kommen wir noch mal zurück zu Ihrer Initiative. Ein bisschen funktionierte die Initiative, fand ich ja, wie das Motto aller Kredithaie. Buy now, pay later. Also im Moment ändert sich gar nichts. Die Folgen werden dann in ein paar Jahren spürbar. War das nicht ein bisschen unehrlich?
Nein, denke ich nicht. Und eben die hohe Zustimmung von über 45% hat ja gezeigt, dass sehr viele Bürgerinnen und Bürger ein Problem bei der maßlosen Zuwanderung sehen, wo sie denken, doch, wir müssen es lösen. Jetzt kann man sagen, die Initiative sei falsch formuliert gewesen. Die SVP wird dieses Thema sicher nicht loslassen. Wir werden sicher erneut kommen. Aber es ist klar, zuerst hat jetzt der Kampf gegen diese EU-Verträge Priorität. Und dann werden wir sehen, wie sich das Verhältnis zur Europäischen Union weiterentwickelt.
Mit was werden Sie denn kommen, wenn Sie sagen, Sie werden sicher mit etwas Neuem kommen?
Eben, also jetzt die nächsten zwei Jahre bis zum Frühling 28, wo dann voraussichtlich die Abstimmung über diese EU-Verträge stattfindet, hat das allererste Priorität für die SVP. Die nächste Abstimmung der SVP, das wird die Grenzschutzinitiative sein. Asylmissbrauch stoppen. Ich gehe davon aus, dass die dann im Sommer 28 zur Abstimmung kommt. Und was die Zuwanderung betrifft, da werden wir sehen, welches dieser Szenarien, die das Bundesamt für Statistik präsentiert hat, denn tatsächlich eintritt bis 2030. Ich gehe davon aus, die Zuwanderung wird weiter sehr hoch sein. Und dann muss sich die SVP dann 2028, 2029 überlegen, wie sie darauf reagieren
will. Wobei die Asylmigration hat ja mit der regulären Migration gemäß Personenfreizügigkeit überhaupt nichts zu tun. Und die Asylmigration macht ja auch nur 14% des Gesamtbestands der Nettoeinwanderung aus. Also es sind doch zwei sehr unterschiedliche Phänomene.
Ist richtig, ist auch eine ganz andere Initiative, eine unabhängige Initiative. Trotzdem kostet uns das Asylwesen auf Bundesebene 4 Milliarden Franken jedes Jahr. Weitere 4 bis 5 Milliarden kommen wahrscheinlich auf Kantonsebene dazu. Jedes Jahr 8 bis 10 Milliarden, die wir für das Asylsystem ausgeben. Dazu kommt die Kriminalität, dazu kommen Integrationsprobleme an den Schulen. Also ich sehe ein großes Problem im Asylwesen. Auch das ist ein bilaterales Abkommen mit der Europäischen Union, das Schengen-Dublin-Abkommen, das von Italien, von Griechenland, von zahlreichen anderen Ländern seit Jahren nicht mehr angewandt wird.
Aber auch ohne dieses Abkommen hätten wir diese Asylmigration, denn die haben wir nicht wegen des Abkommens, sondern allenfalls wegen der Nichteinhaltung des Abkommens.
Also ich bestreite das und deshalb haben wir diese Initiative lanciert, die Grenzschutzinitiative, wo wir eben fordern als Hauptforderung, dass die Grenzen wieder kontrolliert, gesichert werden müssen und vor allem, dass Personen, die über sichere Drittstaaten, wie beispielsweise Italien, Frankreich, Deutschland oder Österreich, in die Schweiz einreisen wollen, um Asyl zu beantragen, dass die gar nicht mehr ins Land hineingelassen werden.
Das wäre schon die heutige Rechtslage. Sie lässt sich nur schwerlich durchsetzen oder sie wird kaum angewandt. Auch das gibt es ja. Einzelne Kantone sind da eindeutig lascher als andere Kantone. Aber die Gesetzeslage ist klar. Sichere Drittstaaten sind kein Grund, um Asyl zu beantragen.
Eben, und deshalb haben wir die Initiative lanciert.
Aber nochmal zur Ehrlichkeit. Sie sind Zuger und Ihr Kanton hat in den vergangenen Jahren immens von seiner Niedrigsteuerpolitik profitiert. Plötzlich rufen aber sehr viele Zuger Dichtestress und mokieren sich darüber. Kein ausreichender Wohnraum, zu viele Expats. Da würde ich jetzt mal sagen, ja, man kann nicht den Fünfer und das Weckli haben.
Also ich glaube, die Zuwanderung ist in der ganzen Schweiz zu hoch. Es ist nicht nur in Zug oder in Zürich.
Jetzt bleiben wir doch mal bei Ihrem Heimatkanton.
Die Initiative war grundsätzlich auf die Zuwanderung in die Schweiz fokussiert. Und wir haben immer klar gesagt, Fachkräfte, gut ausgebildete Personen, die sollen weiterhin kommen dürfen. Die 600 bis 700 Pflegerinnen und Pfleger, die jedes Jahr in die Schweiz einwandern, die ca. 1200 Ärztinnen und Ärzte, die jedes Jahr einwandern, die sollen weiterhin kommen dürfen. Aber wir wollen nicht noch mehr Uber-Fahrer aus der EU, wir wollen nicht noch mehr Personen in der Gastronomie bei einer Arbeitslosigkeit von mehr als 10.000 Personen. Wir wollen nicht noch mehr Barbershops, die von EU-Bürgern betrieben werden, die dann auch irgendwann einen EU-Pass erhalten haben, ursprünglich vielleicht aus der Türkei stammen. Also hier wollten wir die Schraube anziehen und das Problem ist weiterhin nicht gelöst. Jeder, der irgendeinen Arbeitsvertrag, auch wenn es mit einem schlecht laufenden Restaurant ist, kann in die Schweiz kommen, kann seine Familie mitnehmen und landet dann vielleicht ein paar Jahre später in der Sozialhilfe.
Ich sehe, das Beispiel Zug behagt Ihnen nicht. Darum versuche ich es jetzt aber noch einmal. Eine Lösung wäre doch, Zug würde einfach seine Steuern erhöhen. Denn ich denke, gerade Ihre Wähler kommen sehr, sehr gut aus ohne russische Briefkastenfirmen und wenige und windige Kryptobuden. Das wäre eine, würde ich sagen, marktwirtschaftliche, saubere Lösung. Man geht mit den Steuern hoch, sofort lässt der Zustrom nach Zug nach und alle sind zufrieden.
Also zwei Bemerkungen. Briefkastenfirmen wurden vor zehn Jahren abgeschafft auf nationaler Ebene. Was Sie vorschlagen als NZZ, das überrascht mich, ist kurz gefasst, wir sollten unsere Standortbedingungen so stark verschlechtern, weil dann würde ja niemand mehr in die Schweiz kommen
Zug.
Wollen.
Es ist einfach eine Frage, ich schlage das nicht vor, ich habe Sie gefragt.
Ja, ja, aber eben, der Überlegungsfehler bei diesem Vorschlag ist, diese Zuwanderer, die kommen ja nicht nur wegen... Die kommen ja vor allem auch wegen der Natur, die kommen wegen den Sozialsystemen, die wir haben. Wir haben viel bessere Gesundheitsversorgung, wir haben tiefere Steuersätze. Wir sind in so vielen Bereichen sind wir überlegen den EU-Staaten. Wir haben eine viel tiefere Staatsverschuldung. Also wir müssten massivst unsere Standortvorteile preisgeben, dass wir so schlecht dastünden, dass dann niemand mehr käme.
Also wir müssten sich nur im Standortwettbewerb, im innerschweizerischen Standortwettbewerb, ein bisschen weniger günstig präsentieren und sofort sähe die Lage aus. Denn wir wissen ja, also in den 80er Jahren, kann ich mich erinnern, sind manche Ausländer nicht nach Zürich gegangen, sondern nach Zug, weil die Lebenshaltungskosten in Zug damals so viel billiger waren, vor allen Dingen die Mieten. Also das, was Sie haben in Zug etwas gemacht, ich ja nicht kritisiere, aber das hat sehr für Migration, war ein Magnet für Migration und dann muss man mit den Folgen leben. Das ist ja der einzige Punkt, den ich machen will.
Also nochmals, die Initiative, keine 10 Millionen Schweiz, das war eine Volksinitiative der SVP Kanton Zürich, nicht der SVP Zug, der SVP Kanton Zürich. Und das Problem der maßlosen Zuwanderung, es kommen zu viele und die falschen, das ist in der ganzen Schweiz ein Phänomen. Auch in jenen Kantonen wie Zürich, die steuerlich schlechter dastehen, auch da gibt es Wohnungsnot, auch da gibt es Stau auf den Straßen, auch da sind die ÖV verstopft, auch da wird die Landschaft zubetoniert. Obwohl Zürich, glaube ich, die schlechtesten Unternehmenssteuer unterdessen hat, verglichen mit allen anderen Kantonen.
Ich fürchte allerdings, die Staus in Zürich haben wir nicht zuletzt wegen der Verkehrspolitik der rot-grünen Stadtregierung. Aber das ist ein anderes Thema. Die SNB, die Schweizerische Nationalbank, hält den Frankenkurs relativ tief, bläht im Gegenzug sehr stark ihre Bilanz auf. Mit einer Aufwertung würden viele nicht wettbewerbsfähige Arbeitsplätze wegfallen. Zugleich würden einige Ausländer dann die Schweiz verlassen und die verbliebenen Firmen wären dann aber wettbewerbsfähiger. Wäre so etwas nicht eine viel marktwirtschaftlichere, ordnungspolitisch sauberere Lösung als eine künstliche Obergrenze, wenn man schon so intervenieren muss?
Eine sehr schwierige Frage. Die Nationalbank ist unabhängig. Auch ich als gewählter Nationalrat sollte nicht in die Geldpolitik der Nationalbank hineinsprechen. Aber man kann durchaus darüber diskutieren, ob die Nationalbank in den vergangenen 20 Jahren nicht zu stark die Interessen der Exportwirtschaft berücksichtigt hat und vielleicht andere Probleme zu wenig ernst genommen hat. Da teile ich diese Meinung.
Die SVP behauptet ja immer, dass sie marktwirtschaftlich und wirtschaftsfreundlich ist. Aber gleichzeitig betreiben sie ja eine, wie ich finde, relativ planwirtschaftliche Politik. Denn dieser 10-Millionen-Deckel ist ja nichts anderes als ein 5-Jahres-Plan, wie ich ihn noch in der DDR erlebt habe.
Ja gut, die Problematik, die ich sehe, ist, dass die Personenfreizügigkeit etwas ist, das kein einziges Land auf der Welt kennt, mit Ausnahme der Europäischen Union, wo es aber das Ziel dieser Ever-Closer Union gibt. Also kein Land öffnet seine Grenzen für die Zuwanderer, für alle, die irgendeinen Arbeitsvertrag oder ein anderes Dokument, das privatwirtschaftlich ausgegeben wird, vorweisen können. Und deshalb ist eine strenge Zuwanderungsregelung ist eigentlich der Normalstandard. Jetzt können Sie eben sagen, die Initiative sei mit diesen 10 Millionen falsch formuliert sein. Einverstanden, aber dass man die Zuwanderung wieder eigenständig steuern muss, davon rücken wir auf keinen Fall ab. Die Personenfreizügigkeit, die funktioniert einfach nicht für die Schweiz. Wir wollen uns ja auch nicht in die EU integrieren. Oder wenn Sie sagen, ich will, dass die Schweiz eines Tages passiv Mitglied der EU wird oder sogar vollständiges Mitglied der EU, dann müssen Sie ehrlich sein und die Karten auch auf den Tisch legen. Aber wenn Sie es nicht wollen, dann dürfen Sie auch nicht auf so einer slippery slope sich immer noch näher der EU annähern und immer noch stärker integrieren.
Ich glaube nur nicht, dass eine starre Grenze das richtige Mittel dafür ist. Ob wir zu viel Zuwanderung haben oder nicht, das können wir immer diskutieren. Aber ein starrer Deckel, noch dazu einer, der dann erst in ein paar Jahren greift, das ist eben das, was mich daran stört.
Ja gut, die Bevölkerung hat entschieden, die Bevölkerung hat diese Initiative abgelehnt. Das heißt, wir müssen über neue Konzepte diskutieren. Würde die Personenfreizügigkeit fallen, dann könnten wir wieder Kontingente einführen und die SVP wäre die erste Partei, die die Wiedereinführung von Kontingenten und Höchstzahlen, wie sie auch in der Verfassung steht, auch für EU- und EFTA-Bürger unterstützen würde.
Es ist für mich kein Zufall, dass zwei ziemlich planwirtschaftlich tickende Parteien, nämlich die SP und die SVP, zugleich auch ziemlich wachstumsunfreundlich sind. Die SP will das Wachstum bremsen, indem sie ständig umverteilt. Siehe die 13. AHV. Und die SVP schwächt das Wirtschaftswachstum und die Wirtschaft, indem sie die Wirtschaft in ein Korsett zwängt und den Zugang zum Arbeitsmarkt und zum Binnenmarkt der EU künstlich reglementiert. Also da sind Sie sich schon relativ ähnlich.
Also ich möchte an diesem Punkt eine frühere NZZ-Schlagzeile zitieren. Sie haben einmal getitelt, die Schweiz wächst in die Breite. Und in diesem Artikel wurde eben ausgeführt, dass der einzelne Schweizer, die einzelne Schweizerin nicht von diesem Wachstum profitiert. Es sind vielleicht die großen Konzerne, vielleicht die Zuwanderer selbst, die dieses Wachstum oder diesen Wohlstandsgewinn gleich wieder für sich beanspruchen. Aber der einzelne Schweizer, die einzelne Schweizerin, die profitiert zu wenig von diesem Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum.
Wenn ich da die schlichte Empirie dagegen halte, das war ja ein Artikel, der sehr stark auf der Basis von ökonomischen Modellen und Berechnungen basierte. Und wie es halt so ist mit ökonomischen Modellen, das ist so ähnlich wie die Wettermodelle. Manchmal stimmen sie, manchmal stimmen sie nicht. Wenn ich mir die schlichte Empirie angucke, und das tue ich als Historiker sehr gerne, muss ich sagen, so gut wie es den Schweizern geht, geht es in Europa eigentlich niemand. Nicht einmal den Deutschen, die da in der Vergangenheit auch sehr, sehr gut gelebt haben. Also ganz so falsch kann unser bisheriges Rezept nicht gewesen sein.
Aber dann wäre es ja völlig falsch, wenn wir uns jetzt gerade an diese viel schlechter sich entwickelnde Europäische Union noch enger anbinden möchten mit diesem Unterwerfungsvertrag, mit diesem Paket Schweiz-EU.
Auf das Wort Unterwerfungsvertrag habe ich nur gewartet. soll ich jetzt immer sagen, bilaterale 3. Ich bin für die neutrale Formulierung neue EU-Verträge. Aber noch einmal zum Vergleich SP und SVP. Die beiden Parteien erinnern mich schon so ein bisschen an zwei Raupen Nimmersatt, die mit ihren ewigen Initiativen so lange am Schweizer Wohlstandskuchen knabbern, bis er dann weg ist.
Nein, also wir haben drei zentrale Punkte in unserer Partei. Wir wollen keine noch weitere Annäherung an die Europäische Union. Wir sind für Verträge auf Augenhöhe, aber sicher nicht für Verträge, wo wir uns unterwerfen, wo wir zum Rechtsnehmer werden, wo eine Partei die EU bestimmt und die Schweiz schlucken muss, was uns die EU in den Hals drängt. Zweitens, wir wollen weniger Zuwanderung und endlich den Asylmissbrauch stoppen. Und drittens, wir wollen einen schlankeren Staat mit weniger Steuern und Abgaben. Und das sind die gleichen Prinzipien, die gleichen Ziele seit 20 oder 30 Jahren bei der SVP. Also wir sind hier sehr konstant und wir kommen immer wieder mit den gleichen Forderungen. Und im Bereich der Zuwanderung, Sie sagen jetzt, ja, die Schweiz hätte sich gut entwickelt. Wir sehen die Probleme der maßlosen Zuwanderung von einer anderen Perspektive und sehen vor allem die großen Nachteile, die uns die Zuwanderung gegeben hat. Und dass 1,5 Millionen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Initiative zugestimmt haben, zeigt, es gibt ein Problem. Und alle haben im Abstimmungskampf gesagt, ja, es gibt ein Problem, aber die Rezepte der SVP sind die falschen. Bis heute, alle sind jetzt ruhig und Sie und ich wissen beide, es wird genau nichts passieren. Kaum ist die Abstimmung durch, geht man über zum Courant Normal und alles entwickelt sich wie bisher weiter.
SVP und SP machten kürzlich auch gemeinsame Sache, indem sie das Mercosur-Freihandelsabkommen mit einigen südamerikanischen Staaten ablehnten. Ja, das ist doch, gerade wenn Sie sagen, Sie seien eine wirtschaftsfreundliche Partei, ein bisschen unverständlich. Denn Freihandel ist doch ganz essentiell für unsere Exportindustrie.
Also es gibt ja ein Missverständnis. Ich bin ein großer Unterstützer von Freihandelsabkommen. Ich habe selbst auch dem Abkommen zugestimmt. In der Partei haben zwei Drittel haben zugestimmt, ein Drittel hat abgelehnt. Also die Mehrheit hat dem Abkommen am Schluss zugestimmt. Es war jetzt die erste Lesung, wenn man so will. Die Vorlage ist jetzt im Ständerat. Und man muss jetzt einen Kompromiss mit der Landwirtschaft finden. Der Nationalrat war nicht bereit, auf die Anliegen der Landwirtschaft einzugehen. Überhaupt nicht. Und da kann ich nachvollziehen, dass die Landwirtschaftsvertreter gesagt haben, gut, dann lehnen wir das Abkommen halt ab. Aber ich bin guter Dinge, dass wir in der Herbstsession eine Lösung präsentieren können.
Allerdings hat der Ihrer Partei angehörende Bundesrat Parmelin, der ja das Abkommen in letzter Konsequenz ausgehandelt hat, immer wieder darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen für die Landwirtschaft eigentlich sehr, sehr gute seien. Also Ihr eigener Mann im Bundesrat sagt, wir haben für die Landwirtschaft geschaut und dennoch sagen Sie, man habe nicht Rücksicht genug genommen.
Es gibt unterschiedliche Interpretationen. Der Bauernverband scheint andere Zahlen zu haben als das SECO. Die setzen sich jetzt an einen Tisch. Das ist immerhin eine gute Konsequenz dieser Ablehnung in der ersten Lesung. Und man sucht jetzt in den nächsten Wochen über den Sommer nach Lösungen, dass eben die Landwirtschaft etwas großzügiger entschädigt wird für allfällige Einnahmenausfälle aufgrund der tieferen Zölle für Importe aus Südamerika.
Also wenn unterschiedliche Zahlen das Problem sind, eine Zahl wird selbst vom Bauernverband nicht bestritten, nämlich dass die Landwirtschaft 0,6% zum Bruttoinlandsprodukt der Schweiz beiträgt. Also bei all ihrer gesellschaftspolitischen Notwendigkeit, die ich nicht bestreite, wirtschaftlich ist unsere Landwirtschaft inzwischen eine Quantité negligible. Was mich aber wundert, also Sie wollen keine institutionelle Anbindung an die EU, das habe ich verstanden. Ein namhafter Teil Ihrer Partei will aber auch keine Freihandelsverträge.
Das stimmt nicht. Wir haben
vor einer Woche, ich nehme jetzt mal die Abstimmung.
Vor einer Woche fanden Schlussabstimmungen im Parlament über verschiedene Freihandelsabkommen statt. Die SVP-Fraktion hat einstimmig das Abkommen mit Malaysia unterstützt. Die SVP-Fraktion hat einstimmig das Freihandelsabkommen mit der Ukraine unterstützt. Auch frühere Abkommen, vor kurzem mit Thailand, Philippinen, Indonesien, Modernisierung von Chile. Auch da, die SVP hat immer Freihandelsabkommensverhandlungen unterstützt. Es war das erste Mal, dass wir jetzt bei Mercosur einen Teil der Fraktion hatten, die nein gestimmt haben. Aber wie gesagt, es geht darauf zurück, dass im Bereich der Landwirtschaft nicht genügend kompensiert wurde. Und wir suchen jetzt nach einer Lösung. Es ist nichts verloren, es ist der erste Durchgang gewesen, es kommt nochmals zurück. Es gibt noch eine zweite Lesung im Nationalrat.
Auch bei der Abstimmung über einen reduzierten Mehrwertsteuersatz für Gastronomie, Hotellerie haben Sie sich auffällig ähnlich verhalten, die SVP und Sie persönlich wie die SP. Sie haben das abgelehnt. Vor einem Jahr war die SVP noch dafür, das zu tun. Das Ganze geht ja überhaupt auf die Initiative einer SVP-Ständerätin zurück, diesen Mehrwertsteuersatz zu verlängern, diesen reduzierten. Wieder ein Beispiel dafür, dass Sie und die SP sich in manchen Fragen sehr, sehr ähnlich sind.
Ja, Sie haben vergessen, die FDP zu erwähnen. Auch die FDP hat großmehrheitlich diese Ausnahme abgelehnt und ist ihrer Bundesrätin Karin Keller-Sutter gefolgt, die eben argumentiert hat, dass dieser reduzierte Satz heute nicht mehr zeitgemäß sei. Also es war die FDP, es waren die Linken und es war ein großer Teil der SVP. Es war nur die Mittepartei, die zu 100% für die Weiterführung dieser Ausnahme gestimmt hat. Wieso hat ein Teil der SVP-Fraktion das abgelehnt? Man muss daran denken, in den 1990er Jahren, da war die Hotellerie in einer miserablen Lage, wenig Übernachtungen, schlechte Perspektiven. Da hat man diesen reduzierten Satz eingeführt. Unterdessen werden Rekordgewinne in der Hotellerie geschrieben, Rekordübernachtungen. Es läuft sehr gut. Und da muss man sich schon überlegen, wenn wir jetzt im November dann voraussichtlich über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer für die AHV abstimmen werden, soll man gleichzeitig den regulären Satz immer weiter anheben, währenddem ein ganz isolierter Bereich weiterhin diesen Sondersatz genießen darf. Wieso gibt es nicht andere Branchen, die auch einen Sondersatz haben dürfen? Also, dass man nur der Hotellerie diesen Sondersatz gibt, wirkt etwas arbiträr heutzutage.
Das ist es sicherlich. Da gebe ich Ihnen recht. Nur Faktum ist aber auch, dass die SVP vor einem Jahr noch diesem Vorstoß ihrer Ständerätin sehr viel freundlicher gegenüberstand.
Heute ist die Lage eine andere.
Gut. Ich tue mich mit Wachstumskritik ein wenig schwer, weil Kapitalismus benötigt nun einmal Wachstum und eine schrumpfende. Sie können das gerne.
Ich bin nicht Wachstumskritiker. Ich will nicht ein zu großes Bevölkerungswachstum. Ich will die Zuwanderung begrenzen. Aber ich bin nicht dagegen, dass die Wirtschaft wächst.
Ja, aber eben eine schrumpfende Wirtschaft, die würde sehr schnell zu einer Rezession führen. Mit einer Rezession wären sie auch sehr viele Ausländer dann los. Die würden dann die Schweiz verlassen, weil die Schweiz nicht mehr so attraktiv wäre. Wir wären dann in einer Lösung, in einer Situation wie Deutschland, wo man dann über mehrere Jahre Stagnation oder Rezession hat. So etwas ist aber sicher auch nicht die Lösung.
Also Sie unterstellen jetzt der SVP, dass wir eine Rezession herbeiwünschen. Wir sagen, wir wollen bei der Zuwanderung eine bessere Selektion. Wir sagen immer, es kommen zu viele und die Falschen. Das heißt, Hochqualifizierte, ich habe es vorhin erwähnt, Ärztinnen und Ärzte, auch Pflegerinnen und Pfleger, die würden weiterhin kommen dürfen. Aber wir wollen nicht, dass beispielsweise in der Gastronomie mehr als 10.000 Personen arbeitslos sind und trotzdem holt man immer wieder neue, hauptsächlich jüngere Frauen aus Osteuropa in die Schweiz hinein. Das ist meines Erachtens der falsche Weg.
Ich schaue nur auf die Demografie und stelle fest, dass wir mit der Schweizer Kernbevölkerung eben ziemlich nach unten gehen. Und alles wird sich nicht auffangen lassen über Produktionsfortschritte dank KI. Das heißt, wenn wir eine stark schrumpfende Bevölkerung haben, dann wird auch die Wirtschaftsleistung zurückgehen und dann sind wir genau in dieser Rezessionsspirale. Und deswegen brauchen wir ja eine Zuwanderung. Und
Aber wir haben ja gesagt, der Bundesrat hat 1999 vor der Abstimmung über die Einführung der Personenfreizügigkeit versprochen, es kämen 8.000 bis 10.000 Personen netto zusätzlich in die Schweiz. Effektiv sind jetzt 80.000 bis 100.000 Personen netto zusätzlich in die Schweiz gekommen. Mit unserer Initiative hätte die Zuwanderung auf etwa 40.000 netto halbiert werden müssen gegenüber heute. Also es ist nicht so, dass gar niemand hätte mehr kommen dürfen. Und wenn man die Bruttozahlen anschaut, dann wären es mehr als 100.000 Personen gewesen, etwa 120.000 Personen, die jedes Jahr weiterhin in die Schweiz hätten einwandern dürfen. Also es ist überhaupt nicht so, dass die SVP gesagt hätte, wir wollen keine Zuwanderung mehr. Wir wollten eine Steuerung der Zuwanderung mit Höchstzahlen und Kontingenten, so wie das übrigens, Herr Guier, auch in unserer Verfassung steht, Artikel 121a. Also dieser Verfassungsartikel ist bis heute nicht umgesetzt worden.
Gut. Die SVP hat, das ist mein Hauptkritikpunkt, eben ein gewisses Faible für starre Lösungen. Neben diesem Bevölkerungsdeckel unterstützt die SVP ja auch die Neutralitätsinitiative, die dem Bundesrat jeden Spielraum bei der Gestaltung der Neutralität nehmen soll. Ist das klug?
Gut, wir haben einfach gesehen in der Vergangenheit, dass die Neutralität nicht mehr so gelebt wurde, wie es in der Vergangenheit gelebt wurde. Ich erinnere mich an Frau Bundesrätin Galmire, die von dieser aktiven Neutralität gesprochen hat. Bundesrat Gassis, der spricht heute, glaube ich, von einer kooperativen Neutralität. Also die Neutralität
davon ist ja schon längstens wieder abgekommen.
Wieder abgekommen, ist sehr biegsam geworden. Und wir sind der Überzeugung, die Schweiz fährt am besten, wenn sie eben an dieser bewährten, bewaffneten, immerwährenden Neutralität festhält. Und weil wir natürlich jetzt automatisch Sanktionen der Europäischen Union übernehmen, sind wir nicht mehr neutral. Also im Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat die Schweiz die Neutralität aufgegeben. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, wenn wir das in mehr und mehr Instanzen jeweils tun, weil dann sind wir nicht mehr glaubwürdig.
Wir übernehmen aber auch die Sanktionen der USA. Mindestens unsere Banken tun das eins zu eins. Also ja, Übernahme der Sanktionen, das stimmt. Aber mein Punkt ist, ich glaube, in dieser sich rasend schnell verändernden Welt, die wir heute haben, es ist nun mal nicht mehr Kalter Krieg, wo wir einfach Russland haben und oder die Sowjetunion und die USA, sondern wir haben eine sehr instabile Ordnung. Und in dieser instabilen Ordnung ändert sich so viel, dass ich glaube, es ist ein Fehler, dem Bundesrat da Fesseln anzulegen und auch dem Parlament. Nehmen Sie nur einmal das Abkommen, das Trump jetzt mit Iran geschlossen hat. Das bringt eine Erleichterung für die Weltwirtschaft, die Ölpreise sinken. Aber wenn sich Trump entschieden hätte, und er ist ja sehr sprunghaft, er verlängert die Seeblockade für das ganze Jahr 26 wären wir jetzt in einem total anderen Szenario. Deswegen sage ich, der Bundesrat, letztlich auch das Parlament, brauchen Spielraum, um auf aktuelle Veränderungen eingehen zu können und nicht eine total zu betonierte Neutralität.
Ich sehe es anders. Also der Bundesrat, der will sich einseitig auch hier leider an die EU anbinden. Er strebt eine noch engere Kooperation mit der EU an. Irgendwann will er vielleicht auch dieser EU-Verteidigungsunion beitreten. Und das ist, was die SVP entschieden ablehnt. Wir glauben, es ist besser, wenn wir unabhängig, neutral bleiben. Sie können jetzt sagen, gut, es ist teurer, wenn wir uns selber verteidigen müssten. Aber ich denke, wir müssen dieses Geld in die Hand nehmen, dass die Schweiz auch im Bereich der Verteidigung eigenständig bleibt. Die EU ist nicht immer nur unser Freund, das sieht man an verschiedenen Ecken und Enden. Und sich hier einseitig auf die EU zu verlassen, wäre der falsche Weg.
Das ist schon ein bisschen eine fixe Idee mit der SVP und der EU. Weil die Frage, die wir jetzt diskutieren, hat ja überhaupt nichts mit der EU alleine zu tun, sondern sie hat damit etwas zu tun, dass wir in eine ganz neue Weltordnung eintreten, in der es eben keine unipolare Ordnung ist, in der die USA einseitig als Hegemon auftreten und als Garant von Stabilität, sondern wir haben verschiedene Konkurrenten. Im schlimmsten Fall haben wir ein Duopol, nämlich die USA und China. Im etwas weniger schlimmen Fall haben wir halt mehrere Großmächte, Russland, China, die USA, Indien und auch die EU. Aber die EU ist nur einer unter vielen Teilnehmern an dieser neuen Ordnung. Und Sie sagen, in einer so ungewissen Zeit mit so vielen Großmächten, die kaum noch Rücksicht nehmen, soll die Schweiz möglichst alleine durch den Dschungel stapfen.
Also ich sage, dass in einer multipolaren Welt, wo eben so viele Großmächte sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen bekämpfen, zwischen China und den USA geht es vor allem auch um eine globale Vorherrschaft, dass in einer solchen Welt die Schweiz am besten fährt, wenn sie an ihrer bewährten, bewaffneten, immerwährenden Neutralität festhält. Es wäre falsch, diese jetzt schleichend aufzugeben, und das ist, was ich dem Bundesrat unterstelle, dass er diese schleichend aufgibt. Wir haben bis jetzt einzig die Sanktionen des UNO-Sicherheitsrats übernommen, aber da sind wir auch dabei, wir sind UNO-Mitglied. Aber bei der EU sind wir nicht Mitglied. Deshalb war es ein Fehler, die EU-Sanktionen zu übernehmen.
Wir sind auch kein Bundesstaat der USA.
Und die US-Sanktionen übernehmen wir nicht. Sie haben recht.
Doch.
Nein, Sie haben recht, dass viele Banken die anwenden, weil sie Angst haben, dass sie von den USA aus diesem Clearing-System und vom amerikanischen Dollarsystem abgeschnitten werden. Aber das machen die Banken und das macht nicht die Verwaltung oder der Bundesrat. Das ist nicht das Gleiche.
Ist nur noch ein sehr kleiner Unterschied. Und ich sage auch nicht, dass wir die Neutralität aufgeben sollen. Es ist nur noch eine Frage, ob man sie noch fester zementieren soll oder ob man den Status quo belässt, der unserem Bundesrat ein bisschen Handlungsfreiheit gibt, um eben auf aktuelle Entwicklungen eingehen zu können. Und die Gefahr ist ja schon, dass wenn man ganz alleine unterwegs ist, dass man irgendwann zwischen den Blöcken zerrieben wird.
Ich sehe diese Gefahr nicht gleich wie Sie offensichtlich. Ich glaube, für ein kleineres, wir sind ja nicht so klein, wir sind die 20. größte Volkswirtschaft der Welt, also für ein mittelgroßes Land, das eben neutral ist, das eine sehr hohe Glaubwürdigkeit auch hat auf dem internationalen Parkett, ist ein Festhalten an der Neutralität weiterhin der beste Weg.
Die Schweiz hat sich immer als eine Art Sister Republic der USA verstanden und hat das so gerne gepflegt, dieses Bild. Doch nun richtet sich aber unsere Sister Republic völlig neu aus. Trump ist nicht die Ursache, Trump ist da nur ein Signal. Und die USA sehen in den Europäern zunehmend Schmarotzer, die sich nicht um ihre Sicherheit kümmern. Und das trifft auch uns.
Ja, also Sie haben recht, die aktuelle US-Administration, die hat viel Unruhe ins ganze internationale System hineingebracht. Auch dieser Mythos von Sister Republics, davon spüre ich sehr wenig. Ich glaube, auch die Schweiz hatte gehofft, aufgrund ihrer nicht so starken Annäherung an die EU hier berücksichtigt zu werden von Donald Trump. Das ist nicht passiert, da gab es überhaupt keine bessere oder andere Behandlung als viele EU-Staaten. Aber wir müssen uns in dieser neuen Welt zurechtfinden. Und ich glaube, gerade auch unser Bundesrat Guy Parmelin hat das sehr gut gemacht. Wir sind ja am Verhandeln auch mit den USA für ein neues Abkommen. Die Hoffnung ist noch nicht gestorben, dass wir eines Tages ein solches vielleicht abschließen dürfen.
Wie gesagt, der Vorwurf des sicherheitspolitischen Schmarotzertums richtet sich auch gegen die Schweiz. 4 Jahre nach dem Überfall auf die Ukraine hat die Schweiz keinen Plan, wie sie mit der neuen Realität umgehen soll. Wir haben die Armee noch nicht besser ausgestattet. Ihre Finanzen sind nach wie vor nicht geregelt. Das ist eigentlich doch ein sehr lamentabler Zustand.
Gut, wir haben jetzt einen relativ neuen Bundesrat im VBS. Martin Pfister ist dabei, zahlreiche Stellschrauben anzupassen. Er will die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz stärken, wie er vor einer Woche kommuniziert hat. Er möchte sie verstärkt auf die Verteidigungsfähigkeit ausrichten. Er ist auch bereit, in diesem Aufbau im VBS zahlreiche Managementlinien herauszustreichen, also mehr Effizienz ins ganze System hineinzubringen. Also es tut sich etwas. Aber Sie haben vollkommen recht, dieser Umbau der Armee, das ist ein Gewaltakt. Und ob der in den nächsten Jahren tatsächlich vorankommt, ob er auch finanziert werden kann, man spricht von 52 Milliarden Franken, die bis 2039 zur Verfügung gestellt werden müssen, da sind doch noch einige Fragen offen.
Wir haben finanziell keinen Plan und ich fürchte, ein neuer Bundesrat macht noch nicht alles neu im gesamten Gremium. Ich erinnere mich, dass der von Ihnen gelobte Bundesrat Parmelin vor einigen Jahren die Pläne oder die Beschaffung eines neuen Luftverteidigungssystems noch abgelehnt hat. Jetzt müssen wir uns hinten anstellen. Früher war die SVP militärfreundlicher.
Gut, die SVP ist immer noch militärfreundlich. Das stimmt nicht. Wir haben ja immer kritisiert, dass zu wenig Geld fürs Militär ausgegeben wird und alles andere ist gewachsen. Ich meine, schauen Sie einmal das Wachstum im Bildungsbereich an, Entwicklungszusammenarbeit, im Eigenaufwand des Bundes, also das Stellenwachstum. Alles ist gewachsen, außer Landwirtschaft und Verteidigung. Und das hat die SVP immer kritisiert. Und wir unterstützen vollkommen, dass die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz jetzt gestärkt wird. Die große Frage ist, wo kommt das Geld her? Was wir ablehnen, sind neue Steuern und Abgaben, dass man jetzt einfach wieder die Mehrwertsteuer heraufsetzt, nachdem sie gerade 0,4% für die AHV hochgehen soll. Da muss der Bundesrat kreativer werden. Es gibt genügend Geld im Staat. Man muss es auch diesen Asylbereich, Entwicklungsarbeitsbereich wegnehmen können.
Es war ein Fehler Ihres damaligen Bundesrates, die Beschaffung abzubrechen. Jetzt will die Schweiz doch neue Raketen kaufen. Jetzt muss sie sich hinten anstellen. Aber selbst
das stimmt nicht. Also wie ich informiert bin für das neue Luftabwehrsystem, das aus Frankreich kommen soll, das soll bereits 2029 geliefert werden. Also in 2 Jahren soll es bereits geliefert werden können, offensichtlich.
Es ist leider nur nicht so gut wie das amerikanische, auf das man eben warten müsste. Deswegen weichen wir auf das französische Jahr aus. Wobei auch da das VBS noch die Hoffnung nicht aufgegeben hat, doch noch die Patriots zu bekommen, weil die halt deutlich besser sind als das französische System. Aber selbst wenn wir neue Raketen bekommen, sind sie relativ nutzlos, denn das neue System ist blind. Wir haben keine eigenen Satelliten, um eine Frühaufklärung zu betreiben. Frühaufklärung gibt es heute in Europa nur noch in einem Verbund. Und den Verbund lehnen Sie aber ab. Also wir bleiben blind mit Ihnen.
Also ich höre aus Ihren Worten, dass wir uns doch wieder der EU-Verteidigungsunion anschließen sollen.
Das hat mit der EU überhaupt nichts zu tun, denn die einzigen, die wirklich ein Früherkennungssystem haben, sind die USA, das sie der NATO zur Verfügung stellen. Wir müssen uns überhaupt nicht der EU anschließen, wir müssen nur mit der NATO kooperieren.
Ja, aber die NATO hat einen ganz anderen Zweck, oder? Also die NATO würde im Falle eines Angriffs, sind alle NATO-Mitgliedstaaten verpflichtet, entsprechend Truppen zu senden. Und da bin ich ganz strikt dagegen, dass plötzlich irgendwo Schweizer Soldaten in die Ukraine oder sonst irgendwo hin geschickt werden. Das kommt nicht in Frage für die SVP.
Jetzt unterstellen Sie mir etwas. Ich sage nicht, dass wir der NATO beitreten sollen. Ich sage nur, dass wir enger mit der NATO zusammenarbeiten sollen. Aus rein vernünftigen, sachpolitischen Gründen. Denn die Russland, das ist der Haupt Bedrohungsfaktor in Europa zum jetzigen Zeitpunkt, da werden Sie mir nicht widersprechen, hat seine Mittelstreckenraketen Iskander im Raum Kaliningrad, im ehemaligen Königsberg, stationiert. Und von dort bis in die Schweiz sind es genau 8 Minuten für so eine Rakete. Wenn Sie nicht in einem Verbund unterwegs sind, sind Sie komplett schutzlos. Und Sie sagen, lieber schutzlos sein, als sich gegen eine Mittelstreckenraketenbedrohung effektiv schützen können.
Nein, ich sage nicht, dass wir schutzlos sein sollen. Aber erstens gibt es keinen Grund für Russland, die Schweiz anzugreifen, solange wir neutral bleiben. Wenn wir natürlich eben nicht mehr neutral sind und die Sanktionen der EU gegenüber Russland 1:1 übernehmen, dann gibt es vielleicht plötzlich einen Grund. Die Neutralität ist der beste Garant für die Schweiz, eben nicht angegriffen zu werden. Weshalb hatte die Schweiz während 250 Jahren keinen Krieg, währenddem um die Schweiz herum alle in die kriegerischen Konflikte hineingezogen sind, unter anderem dank der Neutralität?
Sie verlassen sich darauf, dass Putin schon unsere Neutralität achtet. Ich finde das eine ziemlich unverantwortliche Wette, denn es war auch ganz klar, dass die Ukraine ganz bestimmt nicht Russland angreifen würden. Und dennoch hat er Russland überfallen. Also sich darauf zu verlassen, dass Putin, Russland oder irgendein neuer russischer Zar sagt, ja, die Schweizer sind so lieb und so nett, finde ich jetzt ziemlich gewagt.
Na gut, ich teile einfach diese Bedrohungslage, wie sie immer wieder geäußert wird, dass Russland in naher Zukunft Teile von Europa oder sogar die Schweiz angreifen könnte, die teile ich nicht. Aber da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Einschätzungen. Wie gesagt, die Aufrüstung der Armee, die wird durch die Schweiz, durch die SVP unterstützt. Was wir aber nicht wollen, ist diese Annäherung an irgendwelche internationalen Angriffs- und Verteidigungsbündnisse. Ich meine, die NATO ist ja nicht ein reines Verteidigungsbündnis. Die NATO führt auch Angriffskriege aus und da will die SVP nichts damit zu tun haben.
Sie klingen manchmal schon wie die XOA, die Armeegegner, die auch immer davon reden, dass die NATO Angriffskriege führen. Auch da sehe ich doch eine gewisse Gemeinsamkeit. Aber wie ist denn die Bedrohungslage in Europa? Wie ist die, also wenn Russland kein Bedrohungsfaktor ist, gibt es dann eine Bedrohung, eine militärische in Europa oder nicht?
Selbstverständlich gibt es eine militärische Bedrohung. Selbstverständlich braucht die Schweiz ein starkes Militär. Selbstverständlich unterstützt die SVP die Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit. Das haben wir immer unterstützt. Seit Jahrzehnten unterstützen wir das. Was wir nie unterstützt haben, ist, dass wir uns auf andere bei der Verteidigung verlassen sollen. Wir sagen, wir müssen diese Systeme selbst beschaffen, selbst betreiben, aber nicht in einem solchen Bündnis und einem solchen Bündnis beitreten.
Aber wenn Sie, wer ist denn, also wenn es Russland nicht ist, wer ist dann der bedrohende Faktor, der es notwendig macht, die Militärausgaben in der Schweiz, was Sie ja, wie Sie vorhin gesagt haben, unterstützen, die Militärausgaben zu erhöhen? Was ist konkret die Bedrohungslage der Schweiz, wenn nicht Russland zum jetzigen Zeitpunkt?
Das weiß man eben nicht. Wenn wir wüssten, dass in 5 Jahren Land XY oder die Terrorismusorganisation XY die Schweiz angreift, dann wäre ja die Welt eine sehr einfache Welt. Aber wir wissen natürlich nicht, was in 5, in 10 oder 15 Jahren ist. Aber dass die Schweiz ihr Militär, die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz sträflich vernachlässigt hat, da sind sich, glaube ich, alle einig. Aber die Bedrohungen heute sind hybrider Natur. Also ich glaube nicht, dass wir hier einen direkten Angriff von Russland auf die Schweiz zu befürchten haben. Es können auch Cyberangriffe sein von irgendwelchen Netzwerken, die vielleicht nicht, hinter denen nicht eine staatliche Organisation steckt. Also es kann sehr vielfältig sein, wie die Schweiz angegriffen werden könnte.
Gut. 1992 EWR, nein, war die Welt noch eine ganz andere. Nämlich alle waren ja freudentrunken vom Fall der Berliner Mauer. Alle dachten, jetzt bricht der große Frieden.
Nicht die SVP?
Viele dachten das, vielleicht nicht die SVP. Aber die anderen dachten es und haben sich daher gedacht, ach ja, die Schweiz mit ihrem Sonderweg, das ist ja nur vorübergehend. Deswegen behandeln wir sie relativ gut. Inzwischen hat sich die Lage aber geändert. Inzwischen regieren überall Nationalisten, zum Beispiel in den USA. Und auch die EU verhält sich inzwischen relativ egoistisch. Und deswegen glaube ich, die Lage hat sich komplett geändert. Man ist nicht mehr nett zum Kleinstaat Schweiz oder zur Mittelmacht Schweiz. Für unseren Sonderweg gibt es immer weniger Verständnis.
Ich teile diese Einschätzung nicht. Also wir sind sehr erfolgreich im Abschluss von Freihandelsabkommen. Und das zeigt ja gerade, dass sehr viele Länder mit uns die Beziehungen vertiefen möchten. Eben, ich habe sie die Länder erwähnt, Indonesien, Malaysia, Thailand, Vietnam sollte in diesem Jahr noch abgeschlossen werden. Mit China sind wir in fortgeschrittenen Verhandlungen. Indien war ein riesiger Erfolg noch vor der Europäischen Union und Mercosur, dass die SVP unterstützt, dass ich das nochmals hier betonen darf. Und das zeigt ja gerade, wir arbeiten sehr stark daran, unsere Beziehungen zu diversifizieren, auch etwas weg von der EU, dass hier nicht eine zu einseitige Abhängigkeit besteht. Und das wird von der SVP unterstützt.
Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Herr Eschi, vielen Dank für das Gespräch. Und Ihnen, liebes Publikum, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind, am 30. August bei NZZ Standpunkte.
Und das war der Podcast NZZ Standpunkte. Natürlich könnt ihr das Interview auch anschauen, wenn ihr mögt. Den Link zur Sendung findet ihr in den Shownotes. Ich bin Erik Guja. Bis zum nächsten Mal. Ade.